in dem Evangelium, zu dem ich vor allem ein paar Worte sagen will. Da wird gegenübergestellt in der Figur des Petrus das, was die Menschen wollen und was Gott will. Dem Petrus wirft er vor, du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Für Jesus ist das Zentrale in seinem Leben der Gehorsam gegenüber Gott. Da ließen sich viele Stellen anführen, das Ganze kumuliert natürlich in seiner Passion, die er hier zum ersten Mal ankündigt, auch in diesem Evangelium, das wir gehört haben, um die er ringen muss, um den Gehorsam, um den er ringen muss, noch im Ölberg, lass den Kelch an mir vorübergehen, aber eben, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das ist für Jesus das Zentrale in seinem Leben, und es ist auch für die, die seine Jünger sein möchten, muss es das Zentrale in ihrem Leben sein. Um auch da nur an wenige Stellen zu erinnern, nicht wer Herr, Herr sagt, geht in das Reich Gottes ein, sondern wer den Willen des Vaters erkennt und tut. Oder an einer anderen Stelle heißt es, ja, wir kennen dich doch, wir haben dich doch auf unseren Straßen gesehen und haben mit dir gegessen und getrunken. Nee, nur wer den Willen des Vaters tut, der gelangt ins ewige Leben. Oder als Abschluss der Bergpredigt, nur wer meine Worte hört und tut, der ist wie der Mann, der sein Haus, sein Lebenshaus auf Felsen baut, sodass die Flut dem das nicht überwältigen kann. Wer aber meine Worte hört und nicht tut oder nicht mal die Worte hört, das ist ein auf Sand gebautes Leben. Also auch für den Jünger Jesu ist dasselbe maßgeblich wie für Jesus, nämlich der Gehorsam gegenüber Gott. Und dieser Gehorsam, die Frage ist, Gehorsam ist für uns gegenüber Gott, da ist immer die Angst der Fremdbestimmung, überhaupt bei Gehorsam, mein Wille wird gebrochen und ich muss dann etwas tun, was mir irgendwie überhaupt nicht entspricht, was dem völlig zuwiderläuft, was ich bin. Die Verheißung, die sich an den Gehorsam gegenüber Gott knüpft, ist eine ganz andere, nämlich die, dass man zu dem Menschen wird, der man in Wahrheit ist, also zu seinem wahren Selbst gelangt. Oder noch anders gesagt, dass man im Sein ist, dass man ist und weniger sein Leben durch Haben und Tun und Erfolge und so weiter abstützt, sondern sein Genüge daran findet, zu sein. Immerhin wird von Gott im Alten Testament, stellt er sich vor, Moses, ja, sag mal, wer du bist. Ich bin der Ich Bin. Gott ist, der ist sein. Dass das mit einer tiefen Erfüllung verbunden ist oder mit Glückseligkeit verbunden ist, mit Liebe verbunden ist. Das ist so. Und doch ist der Gehorsam gegenüber Gott nicht einfach eine Methode, um zu Glückseligkeit und Liebe zu gelangen, weil das Gott sozusagen herabmindern würde. Es geht darum, ihn als Gott anzuerkennen, wenn es ihn denn gibt. Also ihm zuzugestehen, dass er Gott und dass er der Bestimmer ist. Und ich mich vor ihm zu unterwerfen habe. Damit irgendwie die Dinge, damit ich in die richtige Ordnung finde. Die Frage ist, wie wird der Wille Gottes erkannt? Und da komme ich nochmal auf den Vorwurf gegenüber dem Petrus zurück. Du denkst nicht, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Was wollen die Menschen? Also der Petrus in der Situation will nicht, dass sein Freund stirbt. Er will nicht Verlust. Er will nicht Schmerz, seinen nicht und den Jesus nicht. Er will nicht Tod. Jesu Tod nicht, sein wird er vermutlich auch nicht wollen. Das will er nicht. Umgekehrt, was wollen wir positiv? Es ist wirklich nur die Vermeidung von allem, von Schmerz, Verlust, Tod. Wir wollen satt sein. Also der Bauch und wenn es geht auch die Seele zufrieden sein. Wir wollen keinen Mangel erleben. Wir wollen geborgen sein, angenommen sein. Ja, ein bisschen Unterhaltung ist auch gut, sonst wird es langweilig. Wir wollen unterhalten sein. Wir wollen bewundert werden, in einem gewissen Ausmaß zumindest. Anerkannt sein und bestimmen können, sich über ein paar Sachen, wenn es geht, auch noch über ein paar andere. Das wollen wir gerne. Wer, bei wem es so ist, dass wenn der Mangel auch nur in irgendeiner Form anrückt. Also der Mangel an Sattsein, an Bewunderung, an Macht, an Ausgefülltsein, wer dann ganz schnell so unter Spannung gerät, für den das so unverträglich ist, dass er sofort, wie das jedes Tier auch tut, entweder fliehen muss oder angreifen, um den Mangel loszuwerden. Entweder indem man sich von ihm ablenkt oder indem man irgendeine Maßnahme ergreift, um dem drohenden Mangel sofort aus dem Weg zu räumen. Der hat wenig Chancen, den Willen Gottes erkennen zu können. Es ist nun auch wieder nicht so, als wäre satt sein, bewundert werden, Macht haben, Leitung innehaben oder dergleichen, als wäre das verwerflich und von vornherein dem Willen Gottes entgegen. Das stimmt nicht. Es stimmt auch nicht, dass das Gegenteil des, also möglichst Leiden und möglichst Verzicht auf alle Güter Gottes, Gaben Gottes, die guten und schönen Gaben Gottes, dass das so der Wille Gottes wäre. Das stimmt nicht. Sondern Es geht darum, was ist, ein Stück an sich heranlassen zu können. Das ist mit dem Angenehmen nicht schwierig, aber eben mit dem Mangelhaften, mit dem Unangenehmen, mit dem, was wir nicht gern haben. Schmerz, Tod, zumindest verlieren, loslassen, unausgefüllt sein. Also die, sozusagen alles, wo wir gerne das Gegenteil hätten. Es geht darum, das an sich heranzulassen. Ob das, was darin dann liegt und zu welcher Erkenntnis des Willens Gottes das führt, was man dann tun soll, ob man wirklich in Leiden, in größeres Leiden hineingehen muss, das ist noch auf einem völlig anderen Tapet geschrieben. Aber wenn ich so verstrickt bin und so darin aufgehe, mein Wohlleben herzustellen, mein Leben zu retten, wie es im Evangelium heißt, habe ich keine Chance, den Willen Gottes zu erkennen. Die beginnt damit, dass ich eben auch das Unangenehme an mich heranlasse und dabei verweile. An mich heranlasse, meine ich, das in mein Bewusstsein zulasse, dem einen Raum gebe, nicht nur eine Stichprobe nehme und sage, ah ja, heute geht's mir nicht so gut, sondern dem einen Raum gebe, wo es da sein darf und ich dabei verweile. Das ist das, was wir hier üben, in der Wahrnehmung verweilen. Dabei geschieht eine ganze Menge. Bei diesem Verweilen in der Wahrnehmung geschieht eine ganze Menge. Da gibt es zwei Stränge, könnte man sagen. Der eine Strang ist, es geschieht Unterscheidung. Ich lerne dieses mir Unangenehme, ich lerne das überhaupt mal kennen. Was es denn bei mir ist, warum mir das so unangenehm ist. Das hat ja auch was mit mir zu tun. Andere Leute würden vielleicht jubeln, wenn ihnen das widerfahren würde. Also ich lerne das kennen und ich lerne dabei mich kennen. Dabei treten Bewegungen auf, Wünsche, was ich will, ob ich dem Abhilfe verschaffen soll oder ob ich das lassen soll, Handlungsideen. Im Aushalten lerne ich auch kennen, wohin diese Handlungsimpulse mich führen werden, was die an Folgen haben, was das für mich bedeutet. Und ich lerne kennen, aus welcher Quelle sie hervorgehen. Ob sie dazu dienen, dass ich meine Fassaden aufrechterhalte, ob sie dazu dienen, mich mein Leben zu retten, oder ob sie noch aus anderen Quellen, tieferen Quellen kommen, mehr mit mir zu tun haben, mit meinem wahren Selbst. Ich lerne unterscheiden. Und auf dieser Ebene geschieht es, dass ich vielleicht einen Impuls kennenlerne und merke, ob er mir gefällt oder ob er mir nicht gefällt. Das ist der Wille Gottes für mich. Gefällt oder nicht gefällt, weil das zu weit oben gedacht oder ist. Es mag mir unangenehm sein, und doch spüre ich, dass mir darin Leben zuwächst. Dass ich, wenn ich das tue, auch wenn es mir nicht passt, darin mich gewinne, Leben gewinne, Ganzheit gewinne. Das ist nämlich etwas, was da auch geschieht. Dieses Unangenehme, das ich an mich heranlasse. Warum ist es unangenehm? Warum stört es mich? Ja, weil es auf irgendeine innere Konfliktlage trifft bei mir und damit auf etwas, zu dem ich in mir, in meinem Leben nicht genügend Ja sagen kann, was ich nicht da sein lassen kann oder noch nicht sein lassen kann. Und darum ist dieses Durchleben, dieses Heranlassen und Verweilen in der Wahrnehmung, dieses Durchleben auch ein Weg in die Integration. Teile von mir, die ich bisher nicht sein lassen konnte, lerne ich, da sein zu lassen. Lerne ich anzunehmen als Teile von mir. Ich gewinne an Ganzheit. Der zweite Strang, der sich in dem vollzieht, das ist sozusagen die Rückseite, der Preis. Der Preis ist, vielleicht noch einen Gang zurück. Selbstverleugnung heißt da erstmal die ganzen Tendenzen dessen, was die Menschen wollen und was ich als Mensch eben auch will. Nicht leiden, kein Schmerz, kein Verlust, keine Leere und so weiter. Die Tendenzen zu verleugnen, damit überhaupt mal die Realität an mich in mein Bewusstsein herankommen kann. Ja, und das zweite hat mit dem Kreuztragen zu tun. Das hängt unmittelbar zusammen. Es geht ja eh schon um Unangenehmes. In dem Prozess geschieht nämlich mit mir selber auch eine Läuterung. Ich werde einiger Illusionen beraubt. Ich habe vorhin bei der Meditation mit den geistigen Gegebenheiten das Beispiel gebraucht, dass am Ende einer solchen Prozesskette auftauchen kann: Ich bin stolz. Oder ich hab mir eine Lebenslüge zusammengebastelt. Oder ich bin unzüchtig. Oder schamlos. Ich bin ein Unzüchtiger. Oder ein Lügner. Ja, da fallen halt ein paar Zacken aus der Krone. Das hat mit dem Kreuztragen zu tun. Aber das ist eben die Kehrseite des Aufwachens zu dem Menschen, der ich in Wahrheit bin. Und in dem Prozess findet es statt, sozusagen in einer Atmosphäre der Annahme, die letztlich nicht ich selber schaffe, sondern das eröffnet sich mir, ich bin ein Stolzer, zu dem Zeitpunkt, wann ich bereit bin, das zu akzeptieren, das annehmen zu können, weil ich mich hinreichend angenommen, weil ich hinreichend angenommen bin, ob ich das fühle oder nicht, ist völlig wurscht. die Erkenntnis des Willens Gottes, das muss man wirklich als einen wachsenden Prozess sehen. Der Jeremia in der Lesung, der steckt da mittendrin. Da ist auf der einen Seite dieses betört worden sein, dieses Lunte gerochen haben an Gott. Etwas, was einen Geschmack verheißt, eine Befriedigung verheißt, die es auf Erden einfach so nicht gibt. Man kann sich vollfressen und vollsaufen und Bundeskanzler werden oder Daimler-Vorsitzender oder sonst was oder Star. Ja, ist gut. Aber da liegt in diesem Gott eine Betörung, sagt er. Du hast mich betört. Und die Betörung führt ihn ins Leiden. Und dann will er es loswerden, jetzt reicht's mir, ich kann nimmer. Und dann merkt er, ich kann's gar nicht loswerden. In mir brennt ein Feuer, das mich verzehrt. Ich kann ich auch nicht aushalten. Und bei Jesus mit dem Weg ans Kreuz, ich habe das nochmal nachgeguckt mit den drei Leidensankündigungen. Die erste, die wir heute gehört haben, da ist es noch Konjunktiv, eine Möglichkeit. Er müsse nach Jerusalem gehen und werde dort den ausgeliefert und gekreuzigt und so weiter. Die zweite spricht er in Galiläa, also noch weit weg. Aber es ist ihm klar, der Menschensohn, nicht ein politischer Messias, der Menschensohn wird in Jerusalem ausgeliefert, verurteilt, gekreuzigt und auferstehen. Und dann macht er sich auf den Weg nach Jerusalem und auf diesem Weg nimmt er die Jünger beiseite, also wieder eine Zeit später, und sagt, wir gehen jetzt nach Jerusalem und dort wird der Menschensohn ausgeliefert, verurteilt, gekreuzigt und auferstehen. Also es wächst sozusagen die Gewissheit des Willens Gottes, obwohl dieser Wille Leiden bedeutet. Und die Zeit braucht es, des Wachsens, es braucht den Prozess, bis die Dinge klar werden.